Stift ist da. Ja, Jona, der Antiheld. Das Buch Jona ist ein kurzes Buch im Alten Testament. Die Bibel besteht ja aus einer Vielzahl von einzelnen Büchern, 66 sind es genau, und da gibt es kurze und sehr lange. Und das Buch Jona besteht nur aus 4 kurzen Kapiteln. Und wir erfahren nicht viel über Jona, wer das ist. Also weder, was er beruflich macht, noch wie alt er ist, noch wo er wohnt. Wir erfahren, die Geschichte steigt eigentlich sofort ein mit einem Knaller. Der Jona hört die Stimme Gottes. Und die sagt zu ihm, ein Wort Jahwes kam zu Jona ben Amittai. Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Was für eine Ansage. Also nicht so dezent, du könntest ja, es wäre eine gute Idee, sondern los, geh nach Ninive. Nun hat Jona keine Lust dazu, denn Ninive ist weit weg. Es ist auch eine große Stadt, eine riesige Stadt, so ungefähr wie New York heute in Babylon, und dort leben Ungläubige. Also nicht nur einfach irgendwelche Ungläubige, sondern Leute, die von Bosheit erfüllt sind. Da macht es keinen Spaß hinzugehen, könnte auch sehr unangenehme Situationen mit sich bringen für den Jona selbst. Deswegen flieht Jona in die entgegengesetzte Richtung. Ninive ist im heutigen Irak und er nimmt ein Schiff Richtung Spanien. So weit, wie es geht, will er weg. Aber Jona ging los, um Jahwe zu entkommen. Er wollte nach Tarsis fliehen. Deswegen nahm er ein Schiff. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um so weit wie möglich von Jahwe wegzukommen. Und mitten auf dem Meer, auf dem Mittelmeer, passierte es dann, dass ein Unwetter losbrach, ein fürchterlicher Sturm, und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Besatzung tat alles, was möglich war. Sie warf die Ladung auch über Bord, wird uns hier berichtet. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung über Bord. Und Jona natürlich tatkräftig macht mit und schippt Wasser und versucht, das Wasser aus dem Schiff rauszukriegen und tut, was er kann, um das Schiff vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Denken wir, würden wir annehmen von einem echten Held, von dem in der Bibel gesprochen wird, der hilft mit und versucht, das Unheil zu vermeiden. Nicht so Jona. Jona verkriecht sich in den Bauch des Schiffes. Jona war unter Deck in einen entlegenen Raum gestiegen, so in die allerhinterste Kajüte, hatte sich hingelegt und schlief fest. Aber man ließ ihn nicht, dann wurde er geweckt, er musste dann doch an Bord, hoch an Deck, und in kurzer Zeit stand fest, dass Jona der Verantwortliche für dieses Unheil, dieses Unwetter ist, denn er hatte gesagt, dass er vor Gott, vor Jahwe auf der Flucht ist. Und er machte dann selbst auch einen Vorschlag, wie man diese Situation jetzt so beheben könnte. Er hat die Leute aufgefordert, ihn über Bord zu werfen. Das wollten sie zunächst nicht, haben es aber dann doch getan, und Jona wurde über Bord geschmissen in das brausende Meer und dort versank er. Der Sturm aber wurde still. Jetzt versank er immer weiter und man denkt, jetzt hat sein letztes Stündlein geschlagen, aber da kam ein großer Fisch und hat ihn verschlungen. Und Jona, das ist diese bekannte Geschichte, diese Szene, ist 3 Tage und 3 Nächte, wie berichtet wird, im Bauch des Fisches. Nun könnte man denken, das bekommt einem Menschen nicht gut, aber in der Geschichte geht es gut aus, denn Jona wird an Land gespuckt, nachdem er auch in diesem Bauch so in sich gegangen ist. Und an Land trifft er die Entscheidung, oder schon im Bauch, jetzt will er seinen Auftrag sozusagen ausführen, und er geht nach Ninive, spricht zu den Leuten dort, die Leute bekehren sich, kehren um von ihrem bösen Weg und alles ist gut. Ein Happy End. Also so, das ist so, ich habe die Geschichte jetzt nur ganz kurz erzählt, weil wir haben die so abgespeichert und ja, der Kölner würde sagen, ist ja nochmal jut gegangen, ne? Also zwar hatte Jona Anlaufschwierigkeiten, aber er hat dann doch die Kurve bekommen. Und Ninive wurde ja auch gerettet. Ich frage mich ja auch immer, wo können wir andocken an so einer Geschichte? Wo kann ich mich wiederfinden? Was hat es mir zu sagen? Und deswegen möchte ich gerne mit uns etwas tiefer einsteigen in diese Geschichte und in die Person des Jona. Nochmal ganz zurück. So, Momentchen, ich muss gerade mal hier ordnen. Schon ganz früh im Altertum, in der Antike, waren die Menschen sich darüber einig, dass diese Geschichte, die aufgeschrieben wurde, sie wurde so 400 vor Christus ungefähr aufgeschrieben, dass das kein Einzelschicksal ist, dieser Jona, keine sozusagen historische Person, der sozusagen das und das passiert ist. Diese Geschichte enthält eine Reihe von märchenhaften Elementen, zum Beispiel das verschlungen werden von diesem großen Fisch und unversehrt ausgespuckt werden. Den Menschen war klar, dies ist eine Lehrgeschichte. Es ist eine Geschichte, die also keine historische Erzählung ist, sondern die etwas Urmenschliches, etwas ganz Wesentliches Menschliches, eine existenzielle Erfahrung schildern möchte. Und exemplarisch wird an diesem Jona etwas aufgezeigt, was uns ein paar tausend Jahre später, nachdem es aufgeschrieben wurde, auch betreffen kann, wo wir etwas wiedererkennen. In der jüdischen rabbinischen Tradition wie auch in der christlichen Tradition wurde das von Anfang an so gesehen, dass diese Jona-Geschichte beispielhaft etwas über den Menschen an sich zeigt. Und das finde ich interessant und deswegen habe ich gedacht, so, da möchte ich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was hat es denn auf sich mit dieser Geschichte? Nochmal ganz zurück zum Anfang. Jona hört Gottes Stimme. Wie hört er die denn? Wo hört er die denn? Wohl in seinem Inneren. Ja, also da, wo wir auch eine Stimme oft hören. Wir haben es im Lied auch vorher in der Lobpreiszeit gesungen. Ein Wort von dir zeigt mir, wohin die Reise geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Liedzeile erinnert, da habe ich gedacht, ja, ein Wort von dir zeigt mir, wohin die Reise geht. Jona wurde gezeigt, wohin seine Lebensreise gehen soll. Nach Ninive. Aber da ist diese Stimme in uns, das ist die Stimme Gottes in uns, das ist die Stimme der Weisheit in uns, im unbewussten Teil unserer Seele, die uns sagt, wohin unsere Lebensreise geht. Oft hören wir das aber nicht, weil der bewusste Teil unserer Persönlichkeit, der ist vielleicht dagegen, so wie bei Jona. Jona hat es wahrgenommen, er hat bewusst wahrgenommen, was die Stimme in ihm sagt. Aber er war nicht einverstanden und er hat dagegen argumentiert, hat auch gute Argumente gefunden und dann einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, das Erste ist, diese Stimme in uns, die Stimme der Weisheit, die Stimme Gottes, meldet sich zu Wort und sie weiß, was das Richtige ist. Aber wir überhören sie oft. Vielleicht passt sie auch nicht in unser Denkschema. Bei Jona war das so, als Jude, sein Land zu verlassen und dann ungläubigen Menschen von Gott zu erzählen, das passte überhaupt nicht in sein Denkschema rein. Er hätte sich ja auch als Jude verunreinigt. Das außerdem kann ja glatter Selbstmord sein. Also sein Denkschema hat das nicht zugelassen. Deswegen flieht Jona. Interessanterweise auf ein Schiff voller Heiden. Lauter Ungläubige wieder auf dem Schiff, die zu verschiedenen Göttern predigen. Beten in der Notlage. Ist nicht toll für ihn. Schlimmer ist es dann noch, als der Sturm kommt. Der Sturm ist die erste richtig große Krise. Der Konflikt für Jona, was macht er jetzt? Hilft er mit? Oder wie verhält er sich in dieser Situation? Er entschließt sich, sich zu verkriechen. So, das möchte ich mal kurz skizzieren. Also wir haben hier. So, für jeden, der es nachlesen möchte. So, ganz vereinfacht, ja. Also, Jona. Das ist das Schiff. So, es gibt kein tolles Kunstwerk. Nur kurz skizziert, Jona liegt im Bauch des Schiffes. Das ist Bauch 1. Ja, der Bauch des Schiffes bietet ihm im Moment einen Schutz. Einen Schutz, sich mit der Situation an Deck auseinanderzusetzen. Augen zu. Er schläft. Geht mich alles nichts an. Lasst mich bloß in Ruhe. Es ist dieses Kopf in den Sand stecken vor der Situation, die jetzt gerade brennt. Das ist gar nicht so unüblich. Also vielleicht kennen wir das von uns selber auch. Also ich kenne, ein Bekannter von mir hat mir erzählt, wenn irgendwas Schlimmes kommt, wenn es wirklich unangenehm wird, dann gehe ich ins Bett. Dann verkrieche ich mich in mein Bett und dann schlafe ich erstmal, dann schlafe ich stundenlang. Egal, was dann in der Familie los ist, was getan werden muss, er ist im Bett, die Tür ist zu und jeder weiß, er möchte nicht gestört werden. Rückzug. Kennen wir. Da ist eine Situation, die sollten wir eigentlich klären. Wir wissen das. Es ist aber unangenehm. Vielleicht ein Konflikt mit einem Menschen. Oder ein praktisches Problem, das jetzt erledigt werden muss, das einfach geregelt werden muss. Und was tun wir? Wegdrücken. Lasst mich in Ruhe damit. Das ist der einzige Wunsch. Solche Phasen kommen in jedem Leben vor. Das ist auch nichts weiter Beunruhigendes. Was aber, wenn dieses Verhalten zu einem Muster wird, der Rückzug? Da gibt es Menschen, die dann an uns rütteln. Aufmerksame Menschen. In der Geschichte von Jona ist es der Kapitän. Jetzt muss man sich das vorstellen. Es gibt ja genug andere Leute auf dem Schiff. Ne? Der Kapitän sollte ja an Deck auch gucken, was da zu tun ist und die Übersicht haben. Aber der Kapitän kam zu Jona herunter und sagte, wie, du schläfst? Steh auf und ruf wenigstens deinen Gott an. Also wenn du schon nicht oben mithilfst, ruf wenigstens deinen Gott an. Das haben die anderen auch alle getan. Der Kapitän höchstpersönlich kommt, um Jona wachzurütteln und an Deck zu bringen. Es ist gut, dass es aufmerksame Menschen gibt, die uns aufrütteln, wenn wir im inneren Rückzug sind. Bei mir war das einmal so. Ich erzähle euch eine kurze Begebenheit, liegt schon länger zurück in meiner Studienzeit. Ich habe unter anderem Theologie studiert und da musste ich mich als ganz frommes christliches Mädchen mit vielen Dingen auseinandersetzen, die mir nicht gepasst haben. Also ich hätte auch meinen Glauben sozusagen nochmal einer Prüfung unterziehen müssen, also wollte ich aber nicht. Ich wollte mich gar nicht so damit befassen, mit diesem ganzen Theologiestudium und dieser historisch-kritischen Exegese und all diesem Ganzen. Dachte ich, nee, brauche ich nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe mich in die Gemeindearbeit gestürzt. Ich habe jeden Tag in der Woche, Gunnar kann es bezeugen, stimmt's? Ja. Wir waren ganz frisch zusammen in dieser Zeit. Und ich war jeden Abend in der Gemeinde, aber nicht nur abends. Auch nachmittags. Mission war groß geschrieben in den Studentenwohnheimen in Mainz, in den Hochhäusern von Tür zu Tür gehen und die Leute einladen zu unseren Studentenveranstaltungen und über Glauben sprechen und die Seelsorge und dann der Lobpreis. Das hat damals erst angefangen, das haben wir dann aufgebaut und so. Ich war sozusagen nonstop beschäftigt mit Mission, mit Gott dienen, Gemeinde. Und eines Morgens kam ich um 8 Uhr in meiner Wohnung, in meinem Zimmer da an, in der Mainzer Altstadt, denn um 6 Uhr war ja schon ein Gebetsfrühstück gewesen, da war ich dann auch, wir haben das regelmäßig gemacht und da steht um 8 Uhr morgens mein Theologieprofessor vor meiner Tür. und sagt, darf ich mal mit Ihnen sprechen? Und dann musste ich ihn hochbitten in mein unaufgeräumtes Zimmer. Und dann hat er gesagt, entscheiden Sie sich. Entweder Sie studieren, richtig, oder nicht. Aber so geht das nicht weiter. Das hat gesessen, das hat mich wachgerügelt. Das war der Kapitän höchstpersönlich, der zu mir kam. Und ich bin in mich gegangen und ich habe angefangen zu studieren. Aber wie? Trotzdem habe ich auch noch Gemeindearbeit gemacht. Aber der Captain höchstpersönlich, genau wie bei Jona. Wie gut, dass es diese Menschen gibt, die uns aus unserer Flucht, aus unserem Rückzug herausholen. Und das kann eine innere Emigration sein, also dass man sich in sein Inneres zurückzieht. Es gibt aber auch die Möglichkeit des Rückzugs in Aktivitäten. Das war bei mir so. Und es gibt viele, viele andere kleine Fluchten. Die Flucht in den Konsum, ins Shoppen, ins Internet, die Flucht an den PC, die Flucht in den Alkohol, die Flucht in andere Arten von Drogen. Die Flucht in Fernsehserien. Es gibt viele Rückzugsmöglichkeiten. Und gut ist es, wenn wir jemand haben, der uns da mal aufrüttelt. Noch besser, wenn wir in dem Moment wieder an Deck kommen. Jona kommt an Deck für den Moment. Aber er ist auffällig uninteressiert an seinem Überleben. Denn er macht den Vorschlag, dass man ihn ins Meer wirft, damit der Sturm sich beruhigt. Man kann nun sagen, das ist ein heldenhafter Mut, also eine heroische Opfertat. Er opfert sich, damit der Sturm sich legt. Man kann es aber auch anders sehen. Er sagt, nee, ich will definitiv und endgültig meine Ruhe haben. Schmeißt mich ins Meer, dann legt sich der Sturm. Das ist aber auch, wenn wir das übertragen, auch eine Haltung von Menschen. Am liebsten will ich gar nicht mehr da sein. Ich will mich mit nichts mehr auseinandersetzen. Schmeiß mich doch ins Meer. So, herabsinken. Er sinkt herab, tiefer und tiefer. Und bevor er auf dem Meeresgrund aber ankommt und es endgültig vorbei ist, kommt ein Fisch und verschlingt ihn. Und wieder ist Jona in einem Bauch. Da sitzt Jona im Bauch des Fisches, tief unten, es geht immer tiefer in das Meer. Und der Bauch des Fisches, es wird so landläufig gesagt, es ist ein Walfischbauch, so hat sich das eingebürgert, obwohl im Text nichts von Wal steht. Aber dieses Bild, ich sage jetzt mal Walfischbauch, das ist ein Bild, das überall auf der Welt in verschiedensten Kulturen anzutreffen ist, in Mythen und in Märchen, in Träumen und in Dichtungen, überall auf der Welt gibt es dieses Bild des Menschen, der im Walfischbauch drin ist. Bei den Indianern in Südamerika, im Amazonasgebiet, genauso wie in Polynesien und auch in der griechischen Mythologie. Weil der Walfischbauch ein Symbol ist für eine existenzielle menschliche Erfahrung. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, was man verbinden kann mit diesem Bild des Walfischbauchs. Erstmal ist der Walfischbauch natürlich ein Bild, eine Metapher für eine auswegslose Situation, in die Menschen geraten können, in eine Extremsituation. Beispielsweise im Bauch des Wales sind Gefangene, die in einem Verlies hocken und ja einem ungewissen Schicksal entgegensehen. Aber das können auch Grubenarbeiter sein. Wir hatten ja letztes Jahr eine Katastrophe in Chile. Grubenarbeiter, die verschüttet sind und auf ihre Bergung warten. Oder eine U-Boot-Besatzung, die manövrierunfähig am Boden des Meeres ist und die Menschen sind eingeschlossen. Oder Geiseln, die gefangen genommen wurden und die auf ihre Befreiung warten und in einem Raum zusammengepfercht sind unter unbeschreiblichen Bedingungen Tage und Nächte. Einer von den Geiseln, die Ende der 70er entführt wurden, und zwar wurde ein Flugzeug entführt nach Mogadischu von arabischen Terroristen. Und dort in diesem Flugzeug waren 87 Geiseln, die 5 Tage und Nächte in diesem Flugzeug ausharren mussten, bis sie dann von der G9 befreit wurden. GSG 9. Einer von diesen Geiseln, ein 27-jähriger Lehrer, sagt rückblickend: Diese Zeit war für mich eine wirkliche Reifeprüfung. Sie hat mich wohl mehr geprägt als alles, was ich vorher erlebt und gelernt habe. Noch nie wie in jenen Stunden habe ich so intensiv über mein Leben und seinen Sinn nachgedacht. Mir wurde plötzlich klar, was mein Leben eigentlich sein kann. Es passiert also etwas im Walfischbauch. Das ist keine Zeit, die spurlos vorübergeht an den Menschen. Und es passiert eine Wandlung. Der Walfischbauch kann auch noch etwas anderes bedeuten. Jedes echte Symbol hat viele Bedeutungen. Es kann auch der Raum der Sehnsucht sein nach Schutz und nach Geborgenheit, entsprechend dem Mutterleib. Hier finden wir eine Entsprechung zwischen dem Walfischbauch und dem Mutterleib, wo der Embryo, das kleine ungeborene Baby, Schutz und Sicherheit und Nahrung und Versorgtsein erfährt. Weit ab von allem, was ihm schaden könnte, von der Außenwelt, da ist eine Grenze, es ist geborgen vor der Außenwelt. Menschen sehnen sich manchmal zurück in diesen vorgeburtlichen Zustand. Jona ist jetzt in diesem Bauch und da ist eine dicke Speckschicht, die ihn dämmt von allem anderen. Er kriegt nichts mehr mit, wenn da ein Sturm tobt oder was auch immer. Es tangiert ihn nicht. Menschen wollen nicht mehr tangiert werden von allem, was aus. Und sie sind im Rückzug in diesem Mutterleib, in den sie sich hineinsehnen. Aber das ist gut für ein Kind. Ein Kind wird dort hineingesetzt und also wird hinein sozusagen auf natürliche Weise in den Mutterleib eingepflanzt, es nistet sich ein und es wächst dort heran. Anders bei einem Erwachsenen. Jona wird verschlungen vom Wal oder vom Fisch. Der Erwachsene ist nicht mehr in der Lage des Kindes und hat auch andere Aufgaben, sondern seine Aufgabe ist es, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es kein natürlicher Zustand für einen Erwachsenen. Er muss wieder raus. Sonst wird er in der Passivität, wird dieser Raum zum Gefängnis. Dann ist da Erstarrung und Lähmung. Und wir können den Zustand der Depression oder einer depressiven Phase gut vergleichen mit diesem Zustand, mit diesem Gefangensein in dem Walfischbauch. Insofern zeigt uns Jona eine tiefe menschliche Erfahrung, die viele Menschen erleben, sei es phasenweise im Leben oder für mal, also jeder kann in eine depressive Phase mal hineinrutschen. Keiner ist davor gefeit. Oder sie kann auch länger andauern. Der Walfischbauch, das Gefängnis der Verzweiflung, der Einsamkeit, der Hoffnungslosigkeit, aber auch ein Raum des Schutzes, wie im Mutterleib. Ich schreibe da jetzt nochmal gerade zwei kurze Sachen dazu. Also eine ambivalente Sache, Raum des Schutzes, aber auch Raum des Gefängnisses und der Einsamkeit, der Lähmung, der Passivität. Und das Verschlungenwerden zeigt, er ist dort wider Willen. Also es ist ihm widerfahren, er hat da nichts zu, er hat keine Steuerungskraft mehr, keine Gewalt mehr über diesen Vorgang. Es entzieht sich seiner Kontrolle, er ist einfach dort verschlungen worden. Aber es geschieht eine Wende. Die Geschichte zeigt, also die Schriftsteller, die diese Geschichte aufgeschrieben und verfasst haben, haben dem Wort, dem Jona im Walfischbauch einen Psalm in den Mund gelegt. Es ist ein Psalm, so wie wir ihn auch in dem Buch der Psalmen finden können. Und da gibt es Rückblicke. In meiner Not rief ich zu Jahwe und er hörte auf mich. Als ob er schon draußen wäre aus dem Bauch. Aber es gibt auch sehr eindringliche Schilderungen, was dem Jona, dem Beter, plötzlich bewusst wird. Ich dachte, jetzt bin ich aus deiner Nähe, Gott, verstoßen. Das Wasser umgibt mein Leben, die Tiefe schließt mich ein, Seetang schlingt sich mir um den Kopf. Als mir alle Sinne schwanden, dachte ich an dich. Können wir uns das vorstellen mit dem Seetang um den Kopf, ne? Diese Gedanken, die sich verschlingen und man kriegt das nicht mehr weg, man blickt nicht mehr durch, wenn man in dieser Situation ist. Und man sinkt und sinkt tiefer. Und dann dieser Gedanke, ich bin aus Gottes Nähe verstoßen. Ich bin verstoßen. Was für eine Verzweiflung drückt sich in diesem Wort aus. Und dann meldet sich aber die innere Stimme doch wieder. Was war denn der Auslöser? Wie bin ich denn hineingekommen in diese Situation, in dieses Schlamassel? Wie fing es an? Und da erkennt Jona, und das sagt er, was ich gelobte, will ich erfüllen. Ich habe erkannt, wohin meine Lebensreise geht. Ich habe gelobt, dorthin zu gehen. Ich habe es aber nicht getan. Und jetzt ist er so weit, dass er sagt, und ich will an meinen Ausgangspunkt zurück und möchte mein Leben mit Gott jetzt leben, meinen Auftrag erfüllen. Da befahl Jahwe dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Das kann er nicht selbst machen. Er kann nicht selbst dem Fisch sagen, jetzt schwimm, ich bin jetzt so weit, bitte schwimm jetzt mal ans Ufer und spuck mich aus, sondern Gott greift ein. Und das ist die wunderbare Botschaft. Es ist wie bei der Geburt. Irgendwann ist die Zeit reif und dann öffnet sich der Muttermund und das Kind wird geboren. Daher ist dieser Walfisch auch ein Symbol für eine neue Geburt, für etwas, ein neues Leben, ein neues Sein. Die allerersten Christen zur Zeit der Verfolgung, als die Römer die Christen verfolgt haben, also die römischen Kaiser, da haben die ersten Christen das schon erkannt und gewusst und haben in den Katakomben diese Jona-Geschichte an die Wand gemalt. Man kann das heute noch sehen, und zwar die Verschlingung und die Ausspeiung des Jona. Und das hatte für sie eine ganz, ganz tiefe Bedeutung, denn sie wussten, das Verschlingen steht für alles, was dem Leben schadet, für den Tod, was das Leben bedroht. Aber das Ausspeien, das ist auch da und das steht für ans Leben kommen, für Auferstehung, für neue Lebensgeister, für Freude. Also ein ähnliches Bild, wie wir von Jesus haben. Jesus, der starb, im Tod blieb 3 Tage und auferstand. So ist es auch bei Jona. Diese 3 Tage im Walfischbauch sind eine symbolische Zahl, die sagen, es ist der Zeitpunkt, der richtig ist, den Jona gebraucht hat. Der Zeitraum, den ein Mensch braucht, bis er wieder eine Bereitschaft hat, sich dem Leben zu stellen. Jona hat jetzt die Bereitschaft, in die Alltagswelt zurückzukehren. Und er greift sein Leben dort wieder auf, wo er ihm zu entrinnen suchte. Er geht dahin, wo er ursprünglich nicht wollte, nach Ninive. Und die Worte von Jona bewirken, dass die Menschen ihr Handeln ändern. Und Gott verschont ja die Stadt. Das ist die Anfrage und auch die Botschaft, die sich auch uns heute stellt. Wo bin ich bereit, mein Leben neu zu leben und vielleicht einen Auftrag, der mal da war, den ich aus den Augen verloren habe, wieder aufzunehmen? Eine Frage von vielen möglichen, die diese Geschichte an uns stellt. Ich möchte noch zum Schluss 3 weitere Fragen in den Raum stellen und ihr könnt schauen, ob ihr da ein Echo spürt in euch. Höre ich, wenn ich ganz ehrlich bin, diese Stimme in mir, die Stimme Gottes, die Stimme der Weisheit, und was will sie mir sagen? Bin ich auf der Flucht? Merke ich, dass ich irgendwo auf der Flucht bin? Oder im Rückzug, im inneren Rückzug? In welchem Bauch befinde ich mich vielleicht gerade jetzt? Wenn das Letzte zutrifft, dass du merkst, du bist wie in einem Bauch, dann suche das Gespräch mit einem Menschen deines Vertrauens und öffne dich. Und erfahre dann, wie sich mit Gottes Hilfe dieser Bauch auch wieder öffnet. Gott weiß, wie und wann. Und so wie er dem Fisch befohlen hat, den Jona auszuspeien, so ist Gott auch daran interessiert, jeden von uns ans Leben zu bringen, neu ins Leben zu stellen. Amen. Wir wollen jetzt ein paar Minuten der Stille haben, wo wir nochmal nachsinnen können über diesen Jona und was er mit mir vielleicht zu tun hat. Und mit einem Lied wollen wir die Stille dann abschließen.